Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute nicht weiter in unserer Reihe durch den Galaterbrief, sondern ausnahmsweise gucken wir uns heute einen anderen Abschnitt an. Und zwar gehen wir heute ins Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 5. Johannes, Kapitel 15, die Verse 1 bis 5. Dort sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, von den alten Griechen ist uns die Geschichte von Achilles überliefert. Achilles war ein Held, er war der Überlieferung nach Sohn des Königs Peleus und der Meernymphe Thetis. Und gemeinsam mit den Griechen soll er am berühmten Kampf um Troja beteiligt gewesen sein. Die alten Griechen erzählten sich, dass Achilles von seiner Mutter vor dem Krieg vor eine Wahl gestellt wurde. Und zwar, entweder würde er bald wieder aus dem Krieg zurückkehren und dann ein langes Leben führen, zu Hause in Griechenland, aber es wäre völlig bedeutungslos und total langweilig. Oder, das wäre die Alternative, er würde den Krieg mitmachen, in dem Krieg zu einem unvergessenen Helden werden, aber in diesem Krieg dann dafür auch sterben. Wofür würde sich Achilles entscheiden? Ohne lange zu zögern, entschied er sich für das kurze, aber ruhmreiche Leben. Die Geschichte ist natürlich ein Mythos und so nie passiert. Aber ich glaube, dass solche Mythen uns viel über das Denken und die Sehnsüchte von uns Menschen erzählen. Achilles hatte eine Sehnsucht, die wir Menschen alle haben. Wir wollen, dass unser Leben wirklich tiefe Bedeutung hat. Wir wollen, dass wir etwas bewirken, dass wir etwas tun in dieser Welt, was nicht einfach vorbei ist, wenn wir sterben, sondern was bleibt. Und die Bibel sagt uns, es gibt tatsächlich Dinge, die bleiben. Es gibt Dinge, die wir in diesem Leben tun und die Bedeutung weit darüber hinaus haben. Aber anders als bei Achilles werden von uns als Christen keine Heldentaten erwartet. Wir sind nicht aufgerufen, eine Stadt zu erobern. Wir sollen auch keine Armee befehligen. Wir müssen uns keinen Ruhm erarbeiten. Und wir müssen auch nicht mal besonders bekannt sein. Das, was wirklich bleibt, ist nach der Bibel etwas anderes. Es sind die großen, aber vor allem die vielen kleinen Situationen in unserem Leben, in unserem Alltag, wo wir ganz einfach das tun, was Gott gefällt. Jesus nennt es hier in Johannes 15 Frucht. Frucht, das sind die Dinge, die wir denken, tun und sagen. Und zwar so, um es kurz zu sagen, dass Gott zufrieden ist. Und es gibt viele Dinge, die nach unserem Tod weg sind. Es ist dann egal, wie viel Geld wir hinterlassen, was für ein Haus oder wie viele Schul- oder Universitätsabschlüsse. Alles wird weg sein. Und auch das, was Achilles und all den anderen alten Griechen und Römern wichtig war an Ruhm, völlig egal, wenn wir sterben. Das Einzige, was wir mitnehmen über unser Leben hinaus, sagt die Bibel, ist Frucht. Frucht ist etwas, das bleibt. Ein paar Verse nach unserem Predigtabschnitt sagt Jesus in Vers 16 von Johannes 15: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Die Frucht, die wir hier bringen, ist das Einzige, was wir aus diesem Leben mitnehmen. Und deswegen ist es ziemlich wichtig zu wissen, wie man Frucht bringt. Und genau das erklärt Jesus uns in unserem Predigtabschnitt. Das ist das Thema für heute Morgen, Frucht bringen, die bleibt. Ich habe 3 Punkte. Erstens, Frucht bringen, nur dann hast du eine Zukunft, das sind die Verse 1 und 2. Zweitens, Frucht bringen, nur nachdem Jesus dich angenommen hat, Vers 3. Und drittens, Frucht bringen, nur durch Gemeinschaft mit Jesus, die Verse 4 bis 5. Ich sage es nochmal für die, die mitschreiben. Erstens, Frucht bringen, nur dann hast du eine Zukunft. Zweitens, Frucht bringen, nur nachdem Jesus dich angenommen hat. Und drittens, Frucht bringen, nur durch Gemeinschaft mit Jesus. Mein erster Punkt, Frucht bringen, nur dann hast du eine Zukunft. Die Verse, die Jesus hier sagt, sind Teil einer langen Rede, die Jesus wenige Tage vor seinem Tod vor seinen Jüngern gehalten hat. Das sind die Kapitel 13 bis 17. Und er erklärt ihnen in dieser Rede im Prinzip, wie sie leben sollen, und zwar dann, wenn Jesus nicht mehr da sein würde. Und in unseren Versen verwendet Jesus ein Bild, um uns zu erklären, wie wir Frucht bringen können, was es mit Frucht auf sich hat. Und es ist das Bild, wie ihr alle gemerkt habt beim Lesen, von einem Weinstock und Reben. Vers 1, ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus, und mein Vater ist der Weingärtner. Jesus vergleicht sich also selbst mit einem Weinstock. Also das ist dieser knorrige, hölzerne Teil in der Mitte von so einer Weinpflanze. Es ist der Teil, der in der Erde verwurzelt ist. Und dieser Weinstock steht in dem Bild, was Jesus uns gibt, in einem Garten. Und in diesem Garten ist Gott, der Vater, der Gärtner. Und er kümmert sich um den Weinstock. Und an dem Weinstock hängen viele Reben. Und Reben sind diese dünnen Äste, die von diesem knorrigen Stamm abgehen und die mit dem Weinstock in der Mitte verbunden sind. Und an diesen Reben hängen dann die Früchte, die Weintrauben. Die Reben stehen im Bild für Christen, die wir mit Jesus verbunden sind, und zwar durch den Glauben. Und als Reben bringen wir Frucht. Und ich habe ja gesagt, Frucht zu bringen, das heißt zunächst einmal, ich werde das nachher noch genauer erklären, aber zunächst einmal so zu leben, wie es Gott gefällt. Und es betrifft unser Herz und unsere Einstellungen, genauso wie unser Verhalten, was wir nach außen hin zeigen, in Worten und in Taten. Und das betrifft unser Leben, wenn wir alleine sind. Und es betrifft auch unser Leben, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind. Es betrifft unsere Beziehung, die wir zu Gott haben. Und es betrifft unsere Beziehung, die wir zu unserem Nächsten haben. Und überall dort sind wir aufgerufen, so zu leben, wie Gott es möchte. Nichts anderes bedeutet es, Frucht zu bringen. Vor einigen Wochen haben wir im Galaterbrief Kapitel 5 zusammen gelesen. Und da spricht Paulus auch über dieses Thema, wie wir leben sollen, dass es Gott gefällt. Und er nennt es zunächst einmal gar nicht Frucht bringen, wie Jesus das hier tut, sondern er nennt es im Geist wandeln. Aber wenn wir dann weiterlesen, kommen wir dann zu Vers 22 von Galater 5. Und plötzlich nennt Paulus das Wort, das auch Jesus hier nennt, nämlich Frucht. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das also bedeutet es, Frucht zu bringen. Aber wie ist das jetzt? Bringen wir automatisch Frucht, wenn wir zu Jesus gehören? Also wenn wir zum Weinstock gehören? Anscheinend ist die Sache nicht so einfach. Denn in Vers 2 heißt es, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er, also Gott, der Vater, der Weingärtner, weg. Jeder aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Es gibt also Reben am Weinstock, das heißt Menschen, die keine Frucht bringen. Und es heißt über diese Menschen, sie werden von Gott, dem Weingärtner, weggenommen. Und später drückt Jesus es sogar noch deutlicher aus in Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Und die Frage ist, von was für Menschen redet Jesus hier eigentlich? Na, wenn wir genau schauen, sind es nämlich keine Nichtchristen. Denn sie werden ja als Reben am Weinstock Jesus bezeichnet. Das heißt, es sind nicht Menschen, die nichts mit Jesus zu tun haben wollen. Sondern Jesus spricht von Menschen, die scheinbar zu ihm gehören. Na, wenn man sie fragt, würden sie in den meisten Fällen wohl sowas sagen wie, ja, ich bin Christ, klar. Ich gehe ja auch regelmäßig in eine Gemeinde. Ich mache auch so die standardmäßigen christlichen Sachen. Aber, und das ist das Problem hier, sie bringen keine Frucht. Und Jesus ist hier sehr hart. Er sagt, diese Menschen wird er bestrafen. Spätestens dann, wenn Jesus wiederkommen wird, werden die Menschen, die keine Frucht gebracht haben, genauso gerichtet werden, wie die, die ihr ganzes Leben lang auch nach außen hin Jesus abgelehnt haben. Jesus sagt an anderer Stelle in der Bergpredigt: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wir könnten auch sagen, jeder, sondern wer Frucht bringt, die bleibt. Auf der anderen Seite sind die Menschen, die nicht nur sagen, sie seien Christen, sondern die auch Frucht bringen. Und Jesus sagt über sie am Ende von Vers 2, jede Rebe aber, die Frucht bringt, reinigt er, also Gott, der Weingärtner, damit sie mehr Frucht bringt. Und die, die wirklich zu Jesus gehören von Herzen, die bringen Frucht. Und nicht nur das, Jesus verspricht ihnen, dass Gott sie dafür segnen wird und in ihrem Leben dafür sorgen wird, dass sie weiter und mehr Frucht bringen. Aber spätestens jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere, wie passt das eigentlich zu der Wahrheit, dass wir alleine aus Glauben gerettet sind? Stimmt das denn, was Paulus lange und breit im Galaterbrief erklärt, wir sind alleine aus Glauben gerettet? Und widerspricht Jesus dem nicht, wenn er hier sagt, wenn du Frucht bringst, wenn du also gut lebst, dann wirst du gerettet und wenn nicht, dann nicht. Ja, wie passt das, was Jesus sagt, zusammen mit dem, was Paulus sagt? Als würde Jesus solche Gedanken kennen, unterbricht er in Vers 3 für einen Satz sein Bild vom Weinstock und den Reben. Und er sagt in Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Mein zweiter Punkt, Frucht bringen, nur nachdem Jesus dich angenommen hat. Bevor wir uns jetzt Vers 3 genauer angucken, möchte ich erstmal darauf hinweisen, was Jesus hier nicht gesagt hat. Er hat in den ersten beiden Versen nicht gesagt, wenn ihr Frucht bringt, dann mache ich euch zu einer Rebe an meinem Weinstock. Das wäre tatsächlich Werkgerechtigkeit. Wir sind erst Rebe am Weinstock von Jesus und dann bringen wir Frucht. Wie werden wir Rebe am Weinstock? Und das erklärt Jesus mit Vers 3. Er sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das ist ein sehr kurzer Satz und er klingt wahrscheinlich, wenn wir den das erste Mal lesen, sehr rätselhaft. Und er heißt ungefähr Folgendes. Jesus sagt, ich habe euch mein Wort gepredigt, liebe Jünger. Ihr habt diesem Wort geglaubt und deswegen seid ihr rein. Ich habe euch mein Wort gepredigt, ihr habt diesem Wort geglaubt, deswegen seid ihr rein. Was Jesus hier in totaler Kürze erklärt, ist die Wahrheit, dass wir alleine aus Glauben gerettet werden. Das galt im Alten Testament und das galt für die Jünger damals, zu denen Jesus diese Predigt gehalten hat. Und das gilt genauso für dich heute Morgen. Glaubst du, so hast du, sagte Luther einmal in aller Kürze. Und um jetzt wieder in dieses Bild vom Weinstock zurückzukehren, Jesus sagt hier in Vers 3 also, Reben am Weinstock seid ihr allein aus Glauben an mich, beziehungsweise an das, was ich über mich gesagt habe. Ja, das ist die Wahrheit der Rechtfertigung, die uns dann Paulus ausführlich im Galaterbrief und auch im Römerbrief erklärt. Was zählt, ist nicht, was du tust, sondern was zählt, ist Gottes Urteilsspruch über dein Leben. Und der lautet, du stehst vor mir ohne Sünde, du bist rein, wie Jesus es in Vers 3 sagt. Punkt. Aber wenn wir so darüber nachdenken, kommt vielleicht schnell die nächste Frage. Ist es dann tatsächlich möglich, dass ich zwar an Jesus glaube, aber irgendwann doch nicht in den Himmel komme, weil ich eben nicht genug Frucht gebracht habe? Oder anders gefragt, ist es möglich, dass Christen vom Glauben abfallen? Und der Einwand, der liegt sehr nahe, weil das scheint doch genau das zu sein, was Jesus uns hier in den Versen sagt. Durch Glauben hängen viele Reben an mir, dem wahren Weinstock, aber nur die, die Frucht bringen, die werden auch gerettet und die anderen eben nicht. Zugegeben, man könnte so denken, wenn man nur Johannes 15 lesen würde. Aber das Gute ist, dass wir nicht nur Johannes 15 haben, sondern die gesamte Bibel und sie im Zusammenhang verstehen müssen. Und wenn wir nur 5 Kapitel zurückgucken, dann hatte Jesus eine andere Predigt gehalten. Da hatte er sich nicht mit einem Weinstock verglichen, sondern mit dem guten Hirten. Und er hatte gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und um deutlich zu machen, dass wirklich nichts und wirklich niemand einen Christen aus der Hand des guten Hirten Jesus reißen kann, sagt er in Vers 29, so ein Vers später, mein Vater, der sie mir gegeben hat, der ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Wie passt das zu den Versen, wo Jesus doch ganz klar sagt, dass die Christen, die keine Frucht bringen, nicht gerettet werden? Und die Antwort ist die, die Menschen, die keine Frucht bringen, die sehen zwar äußerlich vielleicht aus wie Christen, aber sind keine. Denn wären sie Christen, würden sie Frucht bringen. Jesus spricht hier, wenn er über Menschen spricht, die am Weinstock hängen, aber doch abgehauen werden, über Menschen, die äußerlich wie Christen aussehen, aber die nicht wirklich an ihn glauben. Jesus spricht öfters über solche Menschen. Die meisten von euch werden das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld kennen, wir haben es eben auch gelesen. Da wird das Wort gesät wie Weizenkörner. Und vier unterschiedliche Dinge passieren. Und die ersten zwei Dinge, die ich jetzt nennen werde, das sind so die Dinge, die wir kennen und die irgendwie klar sind. Einmal auf den Weg, da passiert gar nichts. Ein Mensch hört das Evangelium und glaubt es nicht. Dann gibt es die, da fällt es auf fruchtbaren Boden und sie glauben es und sie bringen Frucht. Das ist für uns nicht so das Problem, das verstehen wir schnell. Aber dann gibt es eben diese beiden Teile in der Mitte. Und da geht der Same auf, aber die Pflanzen gehen bald wieder ein. Einmal, weil zu wenig Boden da ist und einmal, weil die Dornen kommen und es ersticken. Und diese beiden letzten Gruppen von Menschen, die meint Jesus, wenn er hier in Vers 2 davon spricht, dass es Reben gibt, die keine Frucht bringen. Es sind Menschen, die äußerlich dabei sind, vielleicht für eine Zeit, vielleicht sogar für eine lange Zeit, aber die innerlich nicht dabei sind. Der Apostel Johannes, der diese Briefe geschrieben hat, der dieses Evangelium geschrieben hat, der später auch Briefe geschrieben. Drei Stück, die Johannesbriefe. Und im ersten Johannesbrief schreibt er über solche Menschen in Kapitel 2, Vers 19. Er sagt, diese Menschen sind von uns weggegangen. Und dann begründet er, warum sie weggegangen sind. Und er sagt, aber sie waren niemals von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, also wenn sie wirklich Christen gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Die Wahrheit ist, nicht jeder, der aussieht wie eine Rebe, ist auch wirklich mit dem Weinstock verbunden. Nicht jeder, der aussieht wie ein Christ, ist auch einer. Sondern man ist nur dann ein Christ, wenn man mit Jesus, dem wahren Weinstock, durch wahren Glauben verbunden ist, sodass man Frucht bringt. Und dabei ist es wirklich wichtig, diese Wahrheit zu begreifen, die ich eben schon genannt habe. Wir sind nicht Rebe, weil wir Frucht bringen. Das wäre wirklich Werkgerechtigkeit. Wir sind Reben, weil Jesus über unser Leben gesagt hat, du bist rein. Du bist frei von der Sünde, weil du an mich glaubst. Aber wahrer Glaube hat immer Gehorsam und Frucht zur Folge, sonst ist es kein Glaube. Wir bringen nicht Frucht, um errettet zu werden, aber wenn wir errettet sind, werden wir Frucht bringen. Das ist das, was Jesus in Kurzform sagt. Aber wie bringen wir jetzt tatsächlich Frucht als Reben am Weinstock von Jesus? Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Frucht bringen nur durch Gemeinschaft mit Jesus. Ich lese uns Vers 4. Jesus sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Nach allem, was wir bisher gesehen haben, stellt sich doch die Frage, warum gibt uns Jesus dieses Gebot? Haben wir nicht gerade gesehen, dass wahre Christen, also wirkliche Reben, die am Weinstock hängen und Frucht bringen, dass die gar nicht abfallen können? Also das sind doch Leute, die brauchen das Gebot gar nicht. Aber so einfach ist das nicht. Gott könnte zum Beispiel einfach sagen, da ist Person XY und Person XY ist Christ und ich sorge dafür in meiner Gnade, dass er Christ bleibt. fertig. Das macht er aber nicht. Zumindest nicht so einfach. Er gibt uns immer wieder in der Bibel ernste Aufforderungen, dabei zu bleiben. Die aus dem Jugendkreis wissen das aus dem Hebräerbrief. Da gibt es ganz ernste Anweisungen, immer und immer wieder, bleibt dabei. Seht zu, dass ihr dabei bleibt. Und ich glaube, die Antwort ist, dass Gott in seiner Weisheit beschlossen hat, dass ein Christ tatsächlich bei ihm bleibt. Das hat er unter anderem in Johannes 10 versprochen. Aber er sorgt dafür, nicht dadurch, dass er irgendwie nur ihn unsichtbar festhält, sondern indem er Gebote gibt. Denn die Gebote haben in Kurzform, sagen die, bleibt dabei. Und dann schenkt er einem Christen die Kraft, auch tatsächlich dabei zu bleiben. Also Gott beschließt, dass ein Christ bei ihm bleibt, aber wie macht er das? Wie hält er die Christen fest? Er gibt ihnen Gebote, bei ihm zu bleiben und schenkt ihnen dann die Kraft, auch dabei zu bleiben. Klingt ein bisschen kompliziert. Ich möchte euch mal ein Beispiel aus der Bibel nennen, wo wir sehen, dass Gott öfters so handelt. In Apostelgeschichte 27, am Ende der Apostelgeschichte, Paulus wird nach Rom gebracht. Er ist gefangen und er befindet sich auf einem Getreideschiff, das aus Ägypten direkt nach Italien segelt. Und mit ihm an Bord sind einige andere Gefangene, dann ein ganzer Haufen Soldaten, die die Gefangenen bewachen und dann noch eine riesige Schiffsbesatzung. Insgesamt genau 276 Leute. Und dieses Schiff geriet auf der Fahrt in schwere Seenot. Und während dem Sturm erscheint Gott dem Paulus und sagt, das Schiff wird untergehen, aber ihr werdet alle überleben. Das war eine tolle Verheißung in dieser sehr gefährlichen Situation. Und was macht Paulus dann und der Rest der Besatzung? Also sie können sich jetzt hinsetzen, Däumchen drehen und denken, na, Gott hat uns ja versprochen, uns wird nichts passieren. Wir können jetzt einfach hier sitzen bleiben. Nein, sie geben alles, um nicht unterzugehen. Sie schmeißen Ladung über Bord, versuchen alles. Und irgendwann will die Schiffsbesatzung dann vom Schiff fliehen und alle anderen alleine lassen. Und Paulus sagt zu ihnen, wenn die Schiffsbesatzung nicht im Schiff bleibt, dann könnt ihr anderen nicht gerettet werden. Jetzt könnte man doch sagen, nee, Paulus, das stimmt so nicht, was du da sagst. Gott hatte doch gesagt, ihr werdet auf jeden Fall gerettet. Aber wenn man das ganze Kapitel liest, wird deutlich, Gott wollte die gesamte Besatzung retten und er hat das auch versprochen. Aber das tat er, indem die gesamte Besatzung an Bord bleiben sollte und mit vereinten Kräften um das Überleben kämpfte. Ganz ähnlich macht Gott das auch mit unserem Glauben. Er verspricht uns, dass er uns festhält, dass wir Schafe nicht aus seiner Hand gerissen werden können, aber er hält uns fest, indem er uns das Gebot gibt, bei ihm zu bleiben und uns dann die Kraft schenkt, auch bei ihm zu bleiben. Vers 4 ist eine ernste Aufforderung an uns, die wir genauso ernst nehmen sollten. Bleibt in mir. Und wenn ich den Vers bisher gehört habe, dann habe ich oft im Kopf heimlich Wörter ergänzt. So nach dem Motto, Jesus sagt zwar, bleibt in mir und ich in euch, aber eigentlich steht da doch, wenn ihr in mir bleibt, dann bleibe ich in euch. Aber weder im Deutschen noch im Original ist das hier ein Wenn-Dann. Es ist erst ein Befehl, bleibt in mir, und dann ein Versprechen, und ich bleibe in euch. Gott spricht hier das an, was man in der Theologie Heiligung nennt. Ja, wir haben gesehen, gerettet wird man, indem Gott uns gerecht spricht. Rechtfertigung. Aber die Menschen, die Gott dann gerecht gesprochen hat, die bringt Gott in seiner Gnade dazu, dass sie immer mehr so werden wie sein Sohn. Dass sie im Geist wandeln oder, wie unser Text es sagt, dass sie Frucht bringen. Und das wirkt Gott in uns. Und deswegen sagt er in Vers 4, ich bleibe in euch. Wie ein Weinstock dann die Rebe versorgt, so bleibe ich in euch und sorge dafür, dass ihr nicht nur gerettet werdet, sondern dass ihr verwandelt werdet in das Bild meines Sohnes. Aber gleichzeitig legt Jesus auch eine Verantwortung auf unsere Schultern. Er sagt, bleibt in mir. Ihr habt die Verantwortung, euch nah bei der Quelle zu halten. Und wenn ihr die Quelle verlasst, dann werdet ihr keine Frucht bringen. Und Vers 4 geht weiter. Und jetzt kommt ein Wenn-Dann ins Spiel. Jesus sagt, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und wie bleibt man in Jesus? Die Antwort ist ganz einfach, klingt ein bisschen wie eine Kinderstundenantwort. Es sind hauptsächlich die drei Dinge: Bibel lesen, beten und Gemeinschaft als Christen haben. Ich möchte heute Morgen mal auf das Dritte eingehen: Gemeinschaft haben. Vielleicht stellt sich der ein oder andere die Frage, ja, in Christus bleiben. Ja, immer diese bildhafte Sprache. Jesus ist ja nicht hier. Wäre er hier, wäre das ja ganz einfach. Ja, dann könnte ich mich neben ihn setzen und könnte sagen, Jesus, erzähl mir was. Und dann würde Jesus mir was beibringen und ich würde das lernen. Und dann wäre dieses Bild so richtig sichtbar. Ja, Jesus und ich so nebeneinander. Ich lerne von Jesus und alles ist super. Aber es geht ja heute leider nicht mehr. Wisst ihr, genau dafür hat uns Jesus die Gemeinde geschenkt. Ich weiß, in der Gemeinde ist es nicht immer einfach. Aber wisst ihr, wie Jesus die Gemeinde genannt hat? Er hätte sie ja sonst wie nennen können. Er hätte sie ja Jesus Fanclub nennen können. Aber er hat sie seinen Leib genannt, seinen Körper. Warum? Ich glaube, ein Grund ist, um deutlich zu machen, um in mir, also um in Jesus zu bleiben, musst du nicht in den Himmel steigen und mich suchen, sondern du musst glauben. Und durch den Glauben wirst du Teil einer Gemeinde, einer unsichtbaren Gemeinde zunächst mal, aber Gott möchte, dass diese Unsichtbarkeit sichtbar wird, wie ein Leib sichtbar ist. In Jesus zu bleiben, funktioniert unter anderem dadurch, dass du Teil einer Gemeinde bist. Das ist für mich immer wieder so ein unvorstellbarer Gedanke, muss ich euch ganz ehrlich sagen, dass wir als oft chaotische, alles andere als perfekte Gemeinden so eng zu Jesus gehören dürfen, dass er uns seinen Leib nennt. Ja, wenn du also noch nicht Mitglied einer Gemeinde bist und Christ bist, dann schließ dich einer Gemeinde an. Aber die meisten von euch sind Mitglieder in einer Gemeinde. Und dann gilt die Aufforderung an dich, lebe deine Mitgliedschaft. Wir haben ja eben gehört, dass es eben diese Reben gibt, die nicht mit Jesus verbunden sind. Man kann tatsächlich Teil einer Gemeinde sein und doch nicht Teil einer Gemeinde sein. Man hat seinen Zettel irgendwie zu Hause, wo draufsteht, Mitglied der Berg. Man lässt sich hier auch halbwegs regelmäßig blicken. Aber auf der Prioritätenliste in seinem Leben steht die Gemeinde irgendwo zwischen, müsste mal wieder Onkel Max besuchen und der Papierstapel auf meinem Schreibtisch müsste seit einem Dreivierteljahr auch mal wieder aufgeräumt werden. Wisst ihr, wenn ich sage, ihr sollt Mitglied in einer Gemeinde werden und diese Mitgliedschaft auch leben, dann sage ich das nicht, weil ich oder irgendwer von den Ältesten oder irgendwer in der Gemeinde sich dann besser fühlt. Ich sage das auch nicht, weil ich dann bei irgendwem anrufen kann und sagen kann, hey, voll cool, ich bin in der ältesten, in der coolsten Gemeinde überhaupt. Die ist letztes Jahr wieder um 10% gewachsen. Und darum geht's nicht. Es geht um euren Gehorsam gegenüber dem Gebot von Jesus, bleibt in mir. Und ein wichtiger Aspekt von dem Gehorsam gegenüber diesem Gebot ist es, in einer Gemeinde Mitglied zu sein, und wirklich Mitglied zu sein. Und ich weiß, dass das natürlich in der Gemeinde verbunden ist mit Enttäuschung, mit Streit, mit Sünde anderer Menschen. Das wird übrigens stärker, oder ich merke das stärker, seitdem ich Ältester bin, dass man auch und häufig enttäuscht wird in der Gemeinde. Aber wisst ihr, die Bibel sagt, es ist es trotz aller Enttäuschungen wert. Denn es bedeutet, Gemeinschaft mit Jesus selbst zu haben. Und um diese Gemeinschaft in der Gemeinde zu vertiefen, hat Gott uns noch etwas geschenkt, das diese Gemeinschaft ganz sichtbar symbolisiert und stärkt. Das ist das Abendmahl, was wir heute wieder feiern dürfen. Wisst ihr, es ist sehr wahrscheinlich, dass Jesus diese Rede gehalten hat, als er mit seinen Jüngern das erste Abendmahl der Weltgeschichte gefeiert hat. Was passiert eigentlich beim Abendmahl? Gott schenkt uns seinen Geist und dieser Geist erinnert uns an das, was Jesus für uns getan hat. Und um im Bild zu bleiben, dadurch, dass er durch seinen Geist in unseren Herzen das groß macht, was Jesus für uns getan hat, verstärkt er die Beziehung zwischen Weinstock und Rebe. und übrigens auch zwischen Rebe und Rebe. Deswegen feiern wir das Abendmahl als Gemeinde alle zusammen und nicht zu Hause in unserem Wohnzimmer. Jesus hätte durchaus auch andere Obstbäume als Bild nehmen können. Er hätte sagen können, Apfelbaum und Apfel oder so ähnlich. Aber ich bin davon überzeugt, dass er seinen Jüngern und auch uns die enge Verbindung zwischen unserer Gemeinschaft mit Jesus und dem Abendmahl deutlich machen wollte. Deswegen hat er vom Wein gesprochen. Willst du in Christus bleiben, dann vernachlässige nicht das Abendmahl. Denn es ist eines von Gottes wichtigsten Werkzeugen, dich enger an seinen Sohn zu binden. Und Vers 5 ist dann im Grunde die Zusammenfassung von dem, was Jesus bisher gesagt hatte. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn wir mit Jesus verbunden bleiben, sagt er hier, dann bringen wir viel Frucht. Das haben wir uns eben ausführlich angeguckt. Aber was meint Jesus eigentlich, wenn er sagt, ohne mich oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun? Jesus meint damit, dass wir ohne die Verbindung zu ihm keine Frucht bringen können, die vor Gott zählt. Ja, wir können schon Dinge tun, die vor Menschen gut sind. Nicht jeder, der kein Christ ist, tut hier vor Menschen nur Böses. Gut, dass das so ist. Aber hier geht es jetzt um Gottes Perspektive. Und vor Gott sind nur die Werke wirklich gute Werke, also Frucht, die drei Bedingungen erfüllen. Der Heidelberger Katechismus fasst das sehr gut zusammen, was die Bibel darüber sagt, in Frage und Antwort 91. Und da erklärt er, was gute Werke bzw. Frucht ist. Gute Werke sind allein solche, die erstens aus wahrem Glauben, zweitens nach dem Gesetz Gottes und drittens ihm zur Ehre geschehen. Wisst ihr, man kann sich äußerlich an Gottes Gebote halten und ein echt netter Mensch sein. Aber das ist noch keine Frucht. Frucht sind gute Taten, Worte und Gedanken, die aus dem Herzen kommen, das in Jesus, dem wahren Weinstock, durch Glauben verwurzelt ist. Und was passiert dann eigentlich, wenn wir Frucht bringen? Steht Gott dann im Himmel und denkt sich, na schön, das ist ja auch das Mindeste, dass der oder die ein bisschen Frucht bringt. Nein, ich glaube, es passiert viel mehr. Gott freut sich. Schaut mal ein bisschen über unseren Predigtabschnitt hinaus in Vers 8. Dort sagt Jesus, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Und wenn Gott verherrlicht wird, dann heißt es unter anderem, dass er sich freut. Und als ich darüber nachgedacht habe, was heißt es eigentlich, sich über Frucht zu freuen, da musste ich an ein Erlebnis aus meinem letzten Urlaub in Italien denken. Wir waren zusammen Abendessen und in dem Garten, wo wir gesessen haben, stand ein großer alter Zitronenbaum mit ganz vielen Zitronen dran. Und auf einmal hatte ich diesen Wunsch, ich möchte einfach eine Zitrone von diesem Zitronenbaum pflücken. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil man in Deutschland so selten Zitronenbäume sieht. Und irgendwie bin ich davon ausgegangen, das darf man eh nicht. Und beim Rausgehen habe ich gedacht, ich frage jetzt einfach nochmal den Kellner, ob ich mir eine pflücken darf. Und gegen alle meine Erwartungen sagte er, ja, wenn es nur eine ist, ja, dann schon. Also habe ich mir eine der größten ausgesucht, die hing ein bisschen höher, bin hochgesprungen und habe sie mir gepflückt. Und den Rest des Abends bin ich richtig froh mit dieser Zitrone durch die Stadt gelaufen. Und doch ist es nichts im Vergleich zu dem, was passiert, wenn Gott unsere Frucht in seinen Händen hält. Es verherrlicht ihn, lesen wir hier. Es freut ihn. Gott genießt es. So wie ein Gärtner sich freut, wenn die Reben am Weinstock hängen und reiche Frucht bringen. Ist das nicht ein Riesenanreiz zu wissen, dass Gott sich selbst darüber freut, wenn wir Frucht bringen? Das hat noch einen zweiten Vorteil, wenn wir Frucht bringen. Gott freut sich und wir bleiben in Ewigkeit. Ich habe euch am Anfang von Achilles erzählt, dem griechischen Helden. Und der Mann, der sich dafür entschied, lieber kurz zu leben und dafür ruhmvoll als lang und langweilig. Aber selbst der Ruhm hält sich nicht ewig. Vielleicht hat es der britische Gelehrte John Taylor besser verstanden. Im Jahr 2008 schenkte er nämlich der Oxforder Universität eine große Uhr. Und die Uhr gilt als Meisterwerk der Physik. Und sie ist so designt, dass es aussieht, als würde eine große metallene Heuschrecke, die oben auf dieser Uhr sitzt, die Sekunden fressen. Aber spannend ist, was Taylor unten auf diese Uhr als Spruch befestigte. Auf Latein ist dort zu lesen, die Welt vergeht und ihre Lust. Und das ist ein Zitat aus der Bibel. Ein Zitat von demselben Johannes, der diesen Abschnitt, den wir heute uns angeguckt haben, aufgeschrieben hat. Und er stammt auch aus seinem ersten Brief. Und für sich genommen hört sich der Satz sehr traurig und sehr hoffnungslos an. Die Welt vergeht und ihre Lust. Ich glaube nicht, dass Taylor Christ ist. Aber er hat eine Sache verstanden. Die Zeit schreitet unerbittlich voran und nichts bleibt. Wirklich nichts? Das Problem ist, dass Taylor auf seiner Uhr den Johannes nur halb zitiert hat. Denn es gibt etwas, das bleibt. Und was bleibt, sagt Johannes, wenn wir diesen Vers einfach nur weiterlesen. Die Welt vergeht und ihre Lust, aber wer den Willen Gottes tut, wer also Frucht bringt, der bleibt in Ewigkeit. Amen.